Die hat sich nicht abhalten lassen. Sie ist zu ihrer Mutter gelaufen, weil sie dahin wollte. Davon können wir lernen. Das hat mich ganz tief angesprochen und erfrischt. Und das ist ein guter Start für die Predigt. Wer diesen Predigttext mitlesen möchte, das ist Johannes 15, die Verse 1 bis 8. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringen. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Ich sage schon mal, ich hoffe, ihr könnt das da hinten einigermaßen erkennen. Falls es mir beim nächsten Mal nicht gelingen sollte, es größer zu machen, bringt doch vorsichtshalber schon eure Feldstecher mit. Oder die Bibel. Also, wie geht's euch, wenn ihr hört aus diesem Text, ihr sollt Frucht bringen? Hört ihr das als etwas, was Gott von euch fordert? Etwas, was Einsatz von euch verlangt, wo ihr ganz viel tun müsst und ihr euch mächtig anstrengen müsst? Wo auch immer so ein bisschen schlechtes Gewissen mitschwingt, so Frucht bringen, also wenn ich mal so an mir runterschaue, und dann sieht man seine ganzen Mängel und Schwächen. Was denkt ihr, wenn ihr hört, es geht darum, in Jesus zu bleiben, wenn ihr in mir bleibt? Macht das Druck? Fragt ihr euch, oh Mann, wie kann ich denn in Christus bleiben? Denkt ihr vielleicht daran, Mann, wenn ich mir diese Woche angucke und meine Liste machen würde, wo ich gesündigt habe, die wäre lang. Und denkt ihr vielleicht, naja, möglicherweise war ich ja da auch überhaupt gar nicht in Jesus. Ich werde in dieser Predigt noch auf diesen letzten Satz eingehen. Wann ist denn jemand in Jesus? Wann ist jemand in Christus? Also all diese Fragen eben, die ich aufgeworfen habe, die werden sich im Laufe der Predigt klären. Jetzt möchte ich den Text mit euch untersuchen hinsichtlich Frucht bringen und in Jesus bleiben. Erster Teil des Textes, ich bin der wahre Weinstock. Das ist interessant, mal genau zu gucken, was heißt eigentlich, was sagt Jesus da? Wenn ein Text, den Jesus sagt, mit Ich bin anfängt, dann ist das schon mal spannend. Jeder Jude hat damals, wenn jemand mit Ich bin eine Predigt anfing, gedacht, oh, weil Ich bin, das sind die Worte, wo Gott selber sagt, Ich bin, der ich bin, das sagt er zu Mose. Und damit erhebt Jesus auch den Anspruch, er ist Gott. Ich bin der wahre Weinstock. Und ich hatte beim Vorbereiten dieser Predigt so ein echtes Aha-Erlebnis, denn das Bild vom Weinstock wird im Alten Testament wofür verwendet? Für das Volk Israel, das von Gott auserwählt wurde, Frucht zu bringen und Segen für alle Völker zu sein. Und indem Jesus hier von sich sagt, ich bin der wahre Weinstock, dann sagt er, Gott hat mich gepflanzt. Mein Ursprung ist in Gott. Und er sagt auch aus, ich bin die Vollendung aller Verheißungen, die für Israel gelten, und durch mich werden alle Völker gesegnet sein. Das steckt in diesem kleinen Satz. Ich bin der wahre Weinstock. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Wie ich eben schon sagte, Gott ist der, der den Weinstock Jesus in Anführungsstrichen gepflanzt hat. Und als Weingärtner erwartet er Frucht. Wenn ich einen Apfelbaum pflanze, dann will ich mich nicht nur an den schönen Blüten freuen. dann möchte ich im Herbst auch davon bitte schön Äpfel ernten. Sonst kann ich mir auch eine Magnolie in den Garten stellen. Die ist auch schön und blüht. Ja? Und er hat den Weinstock gepflanzt, natürlich, weil er Frucht haben möchte. Und mit den einzelnen Reben am Weinstock, das sind wir, die Gläubigen. Und dieser Hinweis darauf, dass er eine Rebe, die keine Frucht bringt, entfernen wird, ist das die Einführung des Leistungsprinzips durch die Hintertür? Keine Frucht? Kündigung. Raus aus Gottes Himmelsreich. Wo ist denn da die Gnade? Ich muss sagen, ich habe bei der Vorbereitung dieser Stelle, das hat mich echt so beschäftigt. Ich dachte so, was meint er damit? Was meint Gott? Was sind das für Leute, die keine Frucht bringen? Ich meine, das ist ja eine ernste Ermahnung. Die Frage ist nur, wem sie gilt. Diejenigen, die trotz aller Bemühungen, Jesus nachzufolgen, das Gefühl haben, in meinem Leben tut sich fast nichts. Sind die damit gemeint? Oder die selber meinen, ich streng mich an, ich gebe mir Mühe, ich will ja, aber naja, Frucht, nicht wirklich. Oder sind die damit gemeint, die in einer Glaubenskrise stecken und mit Gott ringen und das Empfinden haben, mein Leben ist gerade eigentlich fruchtlos. Oder die mit ihren Problemen, seelischen Belastungen, ähnlichen Dingen so zu tun haben, dass sie zur Zeit ihre Beziehung zu Gott etwas aus dem Blick verloren haben? Aus dem deutschen Text geht es nicht besonders deutlich hervor. Aber im Urtext gibt es einen Hinweis. Ich habe das mal untersucht, auch mal kurz mit meinem Griechisch-Dozenten gesprochen. Im Urtext steht kein Verneinungswort, das irgendeine Tatsache feststellt, also eine Rebe, die keine Frucht bringt, Punkt. Sondern es ist ein Verneinungswort, das einen verneinenden Willen andeutet. Das ist jetzt etwas kompliziert, aber im Grunde könnte man es übersetzen, eine jede Rebe, die keine Frucht bringen mag. Und damit ist es deutlich, diese Warnung gilt also den Menschen, die keine Frucht bringen wollen, die sich beispielsweise dauerhaft dem Auftrag Gottes verweigern, ein Segen für andere zu sein. Die sagen, ich will alles, was ich von Gott bekomme, bitte schön auch für mich allein behalten. Und ehrlich gesagt, diese Spezies Christen ist doch wirklich nicht so häufig. Ich für meinen Teil kenne keinen einzigen. Also können wir uns beruhigt auf den anderen Part der Rebe einlassen, nämlich die Frucht bringt. Und zu denen, die Frucht bringen, da wendet sich Gott eben zu, um sie zu reinigen. Eine Rebe wird für gewöhnlich so gereinigt, dass der Weingärtner guckt, oh, da sind überzählige Triebe, und die kappt er. Damit der Saft des Weinstockes im Gänze der Traube, die dort wachsen soll, zugutekommt, würde man die überschüssigen Triebe nicht beschneiden, dann wären das kleine Früchtlein, die dabei rauskommen, wahrscheinlich noch nicht mal besonders gut schmecken. Und er geht da ganz behutsam vor, das abzuschneiden, weil er will die ja nicht kaputt machen, sondern stärken. Dieses Reinigen gehört also zum Fruchtbringen dazu. Und ja, das ist häufig unbequem. Ich glaube, wenn die Rebe sich äußern könnte, würde sie auch sagen, ey, was machst du da? Lass das dran. Ich für meinen Teil habe eigentlich ganz selten vor Begeisterung gejubelt, wenn ich das Gefühl hatte und wusste, Gott möchte in meinem Leben Bereiche zurückschneiden. Da habe ich nicht gesagt, ja, ich werde beschnitten, juhu, sondern, naja, ich weiß, als ich ganz, ganz frisch Christ war, da hat Gott mir mal klar gemacht, Stefan, dein Fernsehkonsum, das nimmt so viel Zeit ein. Wann hast du eigentlich noch Zeit für mich? Kommst nach Hause, setz dich vor die Glotze. Ich habe verhandelt. Ihr wisst, wie es ist, mit Gott zu verhandeln. Zieht den Kürzeren. Ich habe gemosert, ich habe Gott ignoriert, aber er kann da sehr hartnäckig sein. Ich bin seiner doch deutlichen Aufforderung, schmeiß die Kiste raus, die stört, äußerst ungerne nachgekommen, hab's eigentlich auch lange vermieden. Und letztendlich hatte Gott die größere Ausdauer und ich keinen Fernseher mehr. Und im Nachhinein muss ich sagen, das war gut so. Ich hoffe, ihr habt jetzt nicht gehört, ihr sollt alle den Fernseher abschaffen. Das habe ich nicht gesagt, das meine ich auch nicht. Aber es geht darum, zu gucken, was sind meine Bereiche, wo Gott möchte, dass ich da zugunsten von seinem Reich Dinge reduziere, Sachen zurücknehme, auf Dinge vielleicht auch verzichte, damit ich mehr Zeit habe, die ich für ihn investieren kann, damit ich mehr Frucht bringen kann. Gott will uns ja nur da beschneiden, wo Bereiche unseres Lebens so ausufern, dass sie unserem geistlichen Wachstum im Wege stehen und Frucht verhindern. Oder wo Lebensbereiche sich, die an sich gar nicht schlecht sein müssen, vielleicht sich zum Unguten entwickeln, wo sich schon Sünde einschleicht oder da ist. Da möchte Gott ran. Und jeder weiß, denke ich, selbst am besten oder wird es, wenn er Gott fragt, wissen, welche Bereiche davon betroffen sind. Also macht euch keinen Stress, dass ihr jetzt überall gucken müsst, wo muss ich beschnitten werden. Gott wird euch das zeigen, wo es nötig ist. Denn er möchte ja, dass wir Frucht bringen. Und ich glaube, im Endergebnis werden wir froh sein, wenn wir sehen, wir haben Gott erlaubt, uns zu beschneiden und am Ende, was kommt dabei an Segen raus? Weil wir mehr in ihn investieren können. Ich meine, die Bestimmung einer Rebe ist ja, Frucht zu bringen. Und das ist für eine Rebe keine Last, sondern ihre Berufung, ihre Bestimmung von Gott. Und das ist auch unsere. Und richtig glücklich wird man doch auch nur, wenn man gemäß seiner Bestimmung lebt. Und ja, so eine Beschneidung ist was Unschönes, aber ein notwendiges Übel mit einem frohmachenden Ergebnis, kann ich euch zu einladen. Und das Gute ist, Gott muss ja bei uns nicht Tabula rasa machen. Wir sind schon grundgereinigt. Das steht in dem Text, wir sind schon rein aufgrund des Wortes, das zu uns gesagt wurde, das Evangelium, an das wir glauben, das hat uns schon grundgereinigt. Es ist eben nur hin und wieder mal nötig, dass Gott hier und da ein bisschen was zurückschneidet. Jetzt habe ich eine Menge über Frucht bringen und die Voraussetzungen geredet. Die Frage ist, um was für eine Frucht geht es? Das setzt Jesus in dem Text offensichtlich voraus, weil er erläutert das nicht näher. Aber das ist ja logisch, denke ich. An einem Weinstock wachsen eben keine Kiwis, keine Kirschen und keine Bananen, sondern Weintrauben. Und an einem Weinstock, der Jesus heißt, können nur Jesus gemäße Früchte wachsen. Sein Wesen, seine Liebe, seine Art mit Menschen umzugehen, seine Art mit Problemen umzugehen, seine Art mit Versuchung umzugehen, seine Art Menschen von dem Evangelium zu erzählen, seine Art zu beten, das sind die Früchte, die Reben, also wir, hervorbringen. Wenn der Saft des Weinstocks, was ja ein Sinnbild für den Heiligen Geist ist, in uns fließt. Nächster Teil des Verses, es bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Logisch, wenn eine Rebe nicht mehr am Weinstock hängt, da fehlt die Verbindung, da kann nichts mehr durchfließen. Die Rebe kann sich eben nicht anstrengen, alle Kräfte zusammennehmen und plötzlich sind Weintrauben da. Und das wäre absurd, sowas auch nur zu denken. Und ich frage mich, wie es bei uns aussieht, denn ich habe manchmal das Gefühl, wir verhalten uns genauso. Wir möchten gerne aus uns heraus irgendwie und dann kommen da plötzlich Weintrauben rausgeschossen. Also bei mir passiert das nicht. Wir wollen das Gute, klar, wir wollen Frucht bringen. Wir planen, denken, veranstalten, dies und jenes, überlegen, was wir machen können. Und wenn das aus der Verbindung mit Jesus heraus geschieht, dann ist das ganz super. Aber ganz oft habe ich das Gefühl, wir versuchen aus eigener Kraft und eigenem Bemühen Gottes Reich voranzutreiben. Und das Ganze ist zumindest schon mal eins, anstrengend. Das ist frommer Krampf. Ich meine, Beispiel, habt ihr euch schon mal angestrengt, jemanden zu lieben, von dem ihr wisst, ihr sollt ihn lieben, weil Jesus ja gesagt hat, ihr sollt einander lieben. Aber das wäre so der Typ, dem ihr normalerweise ausweicht. Au. Au, Mann. Nee, wenn ich den sehe, bin ich da. Ganz schnell weg. Nach dem Motto, ja, ich soll meinen Nächsten lieben, aber Jesus, bist du dir wirklich sicher, dass der vielleicht nicht der Übernächste ist? Gilt das auch wirklich für den? Ja, es gilt auch für den. Wenn wir es aus eigener Kraft versuchen, scheitern wir entweder daran, dass wir uns mächtig anstrengen, ein Grinsegesicht aufsetzen und innerlich denken, ich kann den Kerl nicht ausstehen, oder letztlich völlig ausgepowert sind von dem Versuch und hinterher sagen, Jesus, ich kann das nicht. Und das ist genau das, wenn wir versuchen, aus uns selber Frucht zu bringen. Das Gute ist, das müssen wir nicht. Die Rebe trägt die Frucht nur. Sie macht sie nicht. Die Frage ist, denn was macht denn so eine Rebe den ganzen lieben langen Tag? Ja, und sie hängt rum. Sie hängt rum am Weinstock. Also es sind jetzt keine Teenies anwesend, weil man kennt ja den Spruch von Eltern, ey, musst du hier so rumhängen? In dem Fall, in diesem speziellen Fall, ist Rumhängen was total Produktives. Denn eine Rebe, die hängt rum und durch sie hindurch, während sie da so hängt und sich der Sonne hinhält, fließt der Saft des Weinstocks. Sie pumpt nicht, damit dieser Saft da durchkommt. Sie tut überhaupt nichts dafür, dass dieser Saft da durchfließt, sondern der kommt aus den Wurzeln hoch durch den Weinstock in die Rebe rein. Und die Rebe tut nichts. Außer, dass sie da hängt und der Saft fließt durch. Und aus diesem Saft heraus, daraus entwickeln sich die Blüten und hinterher die Frucht. Und die Rebe stellt sich nur zur Verfügung, dass dieser Saft durchfließen kann. Genauer genommen hat die Rebe ja gar keine andere Wahl, weil sie ist ja eh am Weinstock. Es gibt nur einen einzigen Unterschied zwischen uns und diesen Reben. Wie gesagt, die Rebe hat keine Wahl. Sie hängt am Weinstock. Genau genommen hängen wir auch alle am Weinstock. Summe ist, wir haben eine Wahl. Da wird das Gleichnis nämlich so ein bisschen anders, schwierig, denn wir haben ja eine Wahl. Wir sind in Jesus, aber wir sind nicht gezwungen, in ihm zu bleiben. Und wenn wir in ihm bleiben und in ihm bleiben wollen, wenn unser Herz das will, ja, dann bleiben wir. Das kommt da schon auf uns an, weil wir von unserem menschlichen Herzen, von unserer menschlichen Natur, würden wir ja nicht auf die Idee kommen, mit Gott verbunden sein zu wollen. Das ist etwas für unseren alten Menschen so völlig Unnatürliches, mit Gott verbunden sein zu wollen. Deswegen ist es so wichtig, diese Grundentscheidung zu treffen. Ja, ich will am Weinstock bleiben. Und dann kommt es erstmal wirklich gar nicht drauf an, in welchen Lebensumständen du bist, ob es dir schlecht geht, ob du psychische Belastung hast, ob du gestresst vom Alltag bist, genervt von Umständen, völlig fertig und mal gerade morgens ein Stoßgebet zu Gott schickst, wenn dein Herz, und das kann man ja mal in einer ruhigen Minute befragen, sagt, ja, ich will grundsätzlich mit Jesus verbunden sein, auch wenn die Umstände einfach schwierig sind, dann hast du diese Grundentscheidung schon getroffen und bist am Weinstock. Völlig unabhängig von den äußeren Lebensumständen. Weil wir in einer Beziehung mit Jesus leben wollen, deswegen sind wir mit ihm verbunden. Und auch wenn in unserem Leben Sünde ist, ehrlich gesagt, wenn die Voraussetzung wäre, mit dem Weinstock verbunden zu sein, dass in meinem Leben keine Sünde wäre, dann wäre ich nie mit diesem Weinstock verbunden. Es würde gar nicht gehen. Und das ist das Gute. Wir sind in Jesus und wir dürfen mit ihm sein. Natürlich sollen wir Sünde nicht in unserem Leben dulden und feiern und freuen, dass sie da ist, sondern dagegen sein. Aber es hindert uns nicht, mit ihm verbunden zu sein. Denn ich weiß, häufig verstehen Leute das so. Ich bin in Christus in den Momenten, wo zwischen mir und Gott nichts steht. Sobald ich sündige, bin ich nicht mehr in ihm. Dann bin ich aus meinem In-Jesus-Sein ausgetreten. Und erst, wenn ich wieder umkehre, dann bin ich in Jesus. Es ist zwar verständlich, menschlich, so zu denken und auch logisch, aber ich würde euch gerne mal eine andere biblisch begründete Sichtweise anbieten. Denn wenn man so denkt, ich bin in Jesus, wenn ich nicht sündige, und wenn ich sündige, bin ich wohl gerade aus ihm rausgefallen, wovon macht sich mein Christsein und mein In-Jesus-Sein abhängig in diesem Modell? Von meinem Wohlverhalten nämlich. Wenn ich sündige, bin ich nicht in ihm. Wenn ich nicht mehr sündige, dann bin ich in ihm. Und ich bringe jetzt mal ein Beispiel, das ist hoffentlich so absurd, dass jeder denkt, das geht ja gar nicht. Stell dir vor, jedes Mal, wenn du, es geht jetzt an die Verheirateten, und die anderen können das Beispiel auch verstehen, wenn du deinen Ehepartner mit einem unbedachten Wort verletzt oder ihn schlecht behandelst, stell dir vor, das würde heißen, in dem Moment bist du geschieden. Und erst, wenn du deinen Partner um Vergebung gebeten hast und sie auch bekommst, bist du wieder verheiratet. Und dann brichst du einen Streit vom Zaun, du bist wieder geschieden. Du kehrst um, das tut mir leid, das war doof, du bist wieder verheiratet. Und so weiter. Würde nie jemand denken, so funktioniert Ehe nicht. Das ist ja klar. Wir sind als Ehepartner aufeinander gestellt, durch dick und dünn zu gehen. Und da gibt es Zeiten, wo es stressig wird. Da gibt es Zeiten, wo man sich streitet. Ich kenne keine Ehe, wo sich nicht gestritten wird. Und die, die sagen, wir streiten uns nie, da frage ich mich, redet ihr miteinander? Das gibt's nicht. Aber deswegen ist man ja noch lange nicht geschieden. Ihr merkt ja, wie absurd dieses Beispiel ist. Dann frage ich mich echt, warum denken wir in unserer Beziehung mit Jesus, wäre es so? Denn diese Beziehung mit Jesus ist ja noch viel tiefer und inniger als eine Ehe, denn sie zieht auf das ewige Leben. Und er hat sich festgelegt, uns zu lieben und treu zu sein, auch wenn wir untreu sind. Er weiß, dass wir Fehler machen. Und er weiß, dass wir sündigen. Und deswegen, wer so bisher so gedacht hat, er ist aus Jesus raus, wenn er sündigt, und erst wieder in Jesus drin, wenn er Vergebung empfangen hat, streicht dieses Modell aus euren Köpfen. Das ist wirklich Stress pur. Und es ist gar nicht biblisch. Wer da jetzt mit diesem Modell noch nicht ganz einverstanden ist, dem kann ich das Ganze kurz noch in einem Bibelvers untermauern. 2. Korinther 5, Vers 17 sagt, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wenn Modell 1 stimmen würde, dann würde es ja mehrfach am Tag hin und her springen zwischen einer neuen Kreatur und einer alten. Dann bin ich wieder der Alte, bin ich wieder der Neue, bin ich wieder der Alte, bin ich wieder der Neue, je nachdem, ob ich sündige oder nicht. Der Text sagt aber ganz klar, dass das Alte vergangen ist und Neues geworden ist. Insofern könnt ihr davon mit Sicherheit ausgehen, dass wir auch dann in Jesus sind, wenn es mal holprig wird. Das schon. Aber wir fallen nicht vom Weinstock ab. Und das finde ich schon beruhigend. Es ist nicht die Freifahrtkarte dafür, einfach zu machen, was man will, nach dem Motto, ich bin ja eh am Weinstock. Das will ich auf keinen Fall damit gesagt haben, sondern Beziehung braucht Pflege. Auch wenn wir am Weinstock sind. Ich bin der Weinstock, sagt Jesus. Ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Jesus sagt das hier, weil es ihm so wichtig ist, nochmal positiv. Wer in ihm bleibt, der bringt viel Frucht. Er macht übrigens eine ganz simple Feststellung. Wenn, dann. Wenn wir in ihm bleiben, dann werden wir Frucht bringen. Und zwar genauso sicher, wie wenn ich bei minus 10 Grad einen Eimer Wasser rausstelle, dann wird der gefrieren. 100 Pro. Oder im Sommer könnte man sagen, ich lege ein Stück Butter in die Sonne. Wenn ich ein Stück Butter in die Sonne lege, dann wird es schmelzen. Wenn ich also in ihm bleibe, dann werde ich Frucht bringen. Geistliche Gesetzmäßigkeit. Es gibt kein in ihm sein und trotzdem keine Frucht bringen. Das ist vollkommen ausgeschlossen nach diesem Bibeltext. Denn wenn wir in ihm bleiben, dann bringen wir Frucht. Ganz automatisch, weil für die Rebe ist das ja auch das Natürlichste der Welt. Und eben deswegen gilt auch, dass wir ohne ihn nichts tun können. Genauso wenig wie die Rebe, die aus sich heraus keine Weintrauben produziert. Der nächste Teil. Wer nicht in mir bleibt, wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Und ich finde diesen Teil des Textes finde ich wirklich unangenehm. Es ist ja eben dieser deutliche Hinweis darauf, dass, wie ich schon erwähnt habe, dass wir uns von den Reben dahingehend unterscheiden, dass wir einen eigenen Willen haben. Wir können uns vom Weinstock entfernen. Ich meine, wie gesagt, das hatte ich eben kurz angedeutet, nicht Situationen und Stunden oder wo wir Stunden, tageweise wenig Zeit mit Gott haben aufgrund von Alltagsanforderungen oder Stress, oder es gibt solche Tage und Situationen, wo man denkt, Mensch, geht ja gar nicht mit stille Zeit, ich hetze von einem Termin zum nächsten. Sondern es geht hier darum, wenn jemand wirklich sich bewusst abwendet, sagt, ich will nicht mehr am Weinstock sein, ein Bruch sozusagen herbeiführt, ein aktives Lossagen, oder aber, was noch viel gefährlicher ist, ein kontinuierliches, langsames Einschlafen der Beziehung zu ihm. Das ist wie in der Ehe. Je länger man mit jemandem nicht redet, desto weniger wichtig wird derjenige einem. Warum jemand seine Beziehung langsam einschlafen lässt, da gibt es vielfältige Gründe, die kann ich hier gar nicht im Einzelnen erläutern, aber im schlimmsten Fall merkt man gar nicht mehr, wie der andere, in dem Fall Jesus, um einen wirbt, weil man ist schon so lange von ihm weggewandert und dann merkt man, oh Mann, Geist und Seele sind emotional abgekühlt, unterernährt und vernachlässigt. Das kommt man an einen Punkt, dass man eigentlich auch sagt, ich will auch gar nicht mehr mit Jesus leben. Das bedeutet mir nichts mehr. Es gibt leider solche Fälle. Das ist aber auch dann der Fall, wenn unser Herz nicht mehr an Jesus dranbleiben will. Solange er es dranbleiben will, kann noch was kommen und die Umstände noch so anstrengend und schwierig sein, dann sind wir da. Aber wenn wir innerlich, entweder aktiv oder durch ein langsames Ausschleichen, weil die Beziehung nicht gepflegt wird, an so einen Punkt kommen, wo wir nicht mehr wollen, weil unser Herz das auch nicht mehr empfindet, dann ist durchaus diese Warnung ernst zu nehmen. Und deswegen ist es schon mal für uns alle sinnvoll, ab und zu mal zu prüfen, wo steht mein Herz? Will ich Jesus nachfolgen? Wenn du ein innerliches Ja dazu hast, ist die Frage schon beantwortet. Wenn du denkst, muss ich länger überlegen, dann prüf doch mal nach und guck, woran es liegt. Wenn ihr in mir bleibt, ist der nächste Teil, und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Ist das nicht gigantisch? Ihr könnt bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Allerdings ist das eine Verheißung mit Vorbedingungen. Wenn ich nur nehmen würde, ihr werdet bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren, und Mensch, dann würde ich längst Porsche fahren. hätte eine Villa in der Toskana oder woanders, würde in Geld schwimmen. Aber das ist nicht so. Die Vorbedingung ist im ersten Halbsatz, nämlich in ihm bleiben und seine Worte in uns bleiben. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben. Wenn seine Worte in uns bleiben, damit ist Folgendes gemeint, was Jesus uns durch die Bibel sagt, wenn das in uns bleibt und unser Denken prägt und verändert, unser Handeln prägt, wenn seine Worte so in uns wirken, dass wir zu ihm hin verwandelt werden in unserem Denken und Handeln, dann werden wir bitten, was wir wollen, und das, was wir bitten, wird sein Wille sein, weil seine Worte uns entsprechend geprägt und verändert haben, dass wir also dann in seinem Willen bitten. Das Beispiel mit der Villa in der Toskana, das würde funktionieren, würde Gott mir aufgegeben haben, unter den dortigen Reichen zu evangelisieren. Dann ist es durchaus hilfreich, ein großes Haus zu haben, um die Leute einzuladen und ihnen von Jesus zu erzählen. Nun hat mich Gott nicht dazu berufen, kein Porsche fahren, keine Villa, aber das ist gut so. Das Prinzip, das dahinter steckt, ist klar geworden, nehme ich an. Es geht darum, dass wir dann in seinem Willen bitten, und dann wird es so sein, dass wir auch mehr Frucht bringen, dass er uns mehr gebrauchen kann. Und um den Sack an dieser Stelle zuzumachen, das tiefste Ziel ist Frucht bringen. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass er viel Frucht bringt, und werdet meine Jünger. Zusammenfassend, unsere Frucht ist nicht für uns und auch nicht für den Weinstock, sie ist für den Weingärtner, für Gott. Er soll die Ehre bekommen. Und Frucht bringen wir dann, wenn wir uns brav wie eine Rebe verhalten und am Weinstock rumhängen. Amen. Den Segen kommen dürfen und dass du uns segnen willst für die Woche. Und dass, ja, wenn ich Worte des Segens spreche, dann sind es deine und nicht meine Worte. Ich danke dir dafür, dass wir erwarten dürfen, dass du uns beschenken willst in der nächsten Woche. Und der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.